Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Die Echtzeit bleibt heute flexibel und da stellen wir die Frage, arbeiten Sie noch oder wohnen Sie schon? Klingt wie eine Werbung für ein schwedisches Möbelhaus, ist aber eine Frage, die sich die beiden Architekten Ann Lengo und Arno Löbbecke täglich stellen. Ihr Zuhause ist nämlich gleichzeitig ihr Arbeitsplatz und nicht nur ihrer. Ihre Wohnung ist seit kurzem Redaktionssitz einer deutschen Architekturzeitschrift, der Arch Plus, deren Mitherausgeber und Mitarbeiter die beiden auch sind. Wo die Grenzen zwischen privat und öffentlich verlaufen, definieren Sie und die 10 Mitarbeiter immer wieder neu. Katja Bigalke, du hast dort an einem ganz normalen Bürotag vorbeigeschaut, oder?
Genau. Also konkret war ich mit Ann Lengo verabredet, dem Mitherausgeber und Chefredakteur der Arch Plus, und zwar in einem dieser neuen Gebäude, die da im südlichen Teil der Friedrichstraße in Berlin entstanden sind, nicht so weit vom Jüdischen Museum entfernt. Man weiß gar nicht, wo man klingeln soll. Zwei Klingeln. Einmal privat, einmal die Zeitschrift Arch Plus.
Hallo,
Katja Wigalke, hallo.
Ja, kommen Sie mal rein.
Ja, und dann steht man eigentlich auch schon mittendrin.
In was jetzt? Im Büro oder in der Privatwohnung?
Ja, das ist tatsächlich nicht so ganz leicht zu beantworten. Also man kommt erstmal in so eine Art Flur und von da gehen dann rechts und links tatsächlich die beiden Redaktionsräume ab. Da saßen auch die Mitarbeiter mit ihren Laptops, also so zu erkennen. Und geradeaus führt der Flur in so eine Art überdachten Patio mit so einem Oberlicht. Das ist ein ganz leerer Raum mit Teppich auf dem Boden und ein Sofa an der Seite. Da würde man vielleicht erstmal sagen Wohnraum, wären da nicht die beiden Flügeltüren rechts und links, die dann wieder in zwei weitere Redaktionsräume führen.
Also für dich als Besucherin ist eigentlich gar nicht klar, was privat ist und was öffentlich ist.
Nee, zumindest nicht in diesem mittleren Bereich. Also zumal dann auch der eine Redaktionsraum, der da abgeht, eher so loungig eingerichtet ist mit Sesseln und Sofa. Und dieser Zwittercharakter der Räume, der ist aber ganz bewusst auch so gewählt, hat mir Ann Lengo erzählt, während er ganz beiläufig dann die Schiebetür zum Flur zuzog.
Bei uns ist eigentlich alles doppelkodiert mit dem Oberlicht. Das ist der zentrale Oberlichtraum. Der bildet so quasi die Schnittstelle in der gesamten Grundrissdisposition. Und er ist auch insofern das Herzstück, weil wir von hier aus mit den großen Doppeltüren, mit den Flügeltüren, das so gestaltet haben, dass wir die drei zentralen Räume miteinander verbinden können, hat man Platz für bis zu 80 Personen. Die Arch Plus macht ja sehr viele Veranstaltungen neben der Zeitschrift. Hier ist ein neues Format, die Salons, ein intimeres Format, wo wir quasi einfach unser Büro öffnen.
Jetzt bin ich aber doch ein bisschen verwirrt. Er sagte gerade, da finden Salons statt. Also Veranstaltungen, bei denen noch jede Menge Fremde in die Wohnung kommen.
Ja, genau. Rund um diesen zentralen Raum veranstaltet die Arch Plus auch Soirees, Filmvorführungen, Diskussionsrunden. Und außerdem ist die Wohnung bzw. die Redaktion auch noch Showroom für einen britischen Möbelhersteller. Also die bestellen auch Kundschaft dahin. Und diese ganze Crowd, die läuft dann eben durch die Räume. Ann Lengo und sein Lebensgefährte, der Architekt Arno Löbbecke, haben aber immerhin dafür gesorgt, dass man die Wohnung zuweilen auch mal ganz streng teilen kann. Also wirklich dann in öffentlich und privat. Und diese Grenze, die verläuft dann eben rund um diesen zentralen Patioraum.
Und die Küche ist auch wiederum doppelkodiert wie das Gegenstück da drüben mit der Bibliothek. Das ist natürlich meine private Küche, aber bei Veranstaltungen wirkt das dann die Bar. Und das ist dann quasi der Raum, wo alle sich dann aufhalten in diesem Oberlichtraum.
Das klingt ja alles wahnsinnig durchdacht und was die Küche anbelangt, kann man sich das ja auch noch vorstellen. Aber wie ist das denn mit dem Schlafzimmer der beiden? Ist das auch offen für Mitarbeiter und Gäste?
Komme ich gleich zu. Aber es ist tatsächlich wirklich alles total durchkonzipiert. Also es gibt überall Durchgänge, Schiebetüren, Vorhänge, Klappen. Alles lässt sich schließen und wieder öffnen, Dinge verstecken und dann lassen sie sich auch wieder zeigen. Also es ist alles wirklich so ein bisschen im Fluss und lässt sich verändern. Und aus dem Schlafzimmer, hast du ja schon erwähnt zum Beispiel, da lässt sich im Handumdrehen auch ein Musikzimmer machen.
Irgendwo muss ich ja auch mal schlafen. Ah. Und dahinter ist dann das Klappbett. Und Klappbett ist eine bewusste Entscheidung, weil man ja das kennt, wenn man eine Wohnung betritt und dann eine Führung bekommt und dann kommt man ins Schlafzimmer, zuckt man automatisch zurück, wenn man das Bett sieht. Das ist der Ort, wo die Intimität am größten ist, wo man so einen gewissen Respekt auch mitbringt gegenüber dem Gastgeber. Und hier ist es so gedacht, dass wir bei Veranstaltungen natürlich auch nicht alles kontrollieren können. Hier laufen auch wirklich viele durch, weil sie sich das anschauen wollen.
Dann machen Sie das zu
wahrscheinlich. Ich mache das zu, die Box zu, genau. Und indem ich das Bett verschwinden lassen kann, gewinne ich auf jeden Fall einen Raum mehr.
Tja, die ziehen das ja ziemlich radikal durch ihr Konzept. Das klingt, als ob das Leben in dieser Wohnung sehr auf Repräsentation ausgerichtet ist und weniger dem Bedürfnis nach Rückzug und mal alle neune Grade Rechnung trägt. Liegen da denn auch getragene Klamotten rum oder halbgeschmierte Butterbrote in der Küche oder herrscht dann da die perfekte Ordnung?
Nee, also diese Redaktionswohnung, wie ich sie jetzt mal nenne, die ist schon sehr, sehr ordentlich. Und die wirkt manchmal tatsächlich so auch ein bisschen wie diese Innenräume, die in Architekturzeitschriften dann auch immer abgebildet sind. Also nichts steht da rum, keine gebrauchte Tasse, keine Wäschehaufen auf dem Boden oder auch Bücher, kaum persönliche Gegenstände. Allerdings muss man auch sagen, ich war nun auch als fremder Mensch da zur Besichtigung da. Gefragt habe ich den Lebensgefährten von Anling Go, Arno Löbbeke, natürlich aber schon, ob sich das Leben hier nicht ein bisschen so anfühlt wie auf dem Servierteller. Er ist ebenfalls Architekt und auch Mitarbeiter der Eichplus und hat diese Wohnarbeitswelt entworfen. Er hat mir gesagt, er sei schon deutlich ordentlicher geworden, seitdem er dort lebt.
Ja, das kann man sich vorstellen. Aber stell dir mal vor, du bist krank zu Hause und die ganze Redaktion würde durch deine Wohnung latschen.
Ja, darüber haben wir auch gesprochen. Aber dann findet eben wirklich diese totale Trennung statt und der Rückzug. Also dann werden alle Türen zugemacht. Und diese Trennung ist im Übrigen auch rechtlich wichtig, weil diese Art des Arbeitens und Wohnens, das ist so eine Art Prototyp. Es gibt dafür noch gar keine wirkliche steuerliche Form und es ist auch schwierig, dafür Kredite bei den Banken zu bekommen.
Wir mussten eigentlich fast eine Lösung erfinden, wie das funktioniert, weil die gesamte Rechtssituation Deutschlands unterteilt messerscharf zwischen Wohnen und Arbeiten. Und die Idee, dass man im Büro wohnt, gibt es juristisch gar nicht richtig. Ja? Es gibt zum einen dieses Umsatzsteuerthema, ja, dass gewerbliche Flächen Umsatzsteuer vorabzugsfähig sind und Wohnen nicht. Also mussten wir, und wir haben jetzt in unserer Teilungserklärung genau ausgewiesen, es gibt, ich glaube, 5 Einheiten insgesamt, die sind bewohnt und hauptsächlich aber Büro. Der Schwerpunkt ist immer Büro, Wohnen ist immer die kleinere Nutzung. Und jetzt haben wir das so geregelt, dass es wirklich im Grundbuch festgeschrieben ist, wie viel Quadratmeter Wohnen in der Gewerbefläche ausnahmsweise zulässig sind. Das war der Weg, also wir sind eigentlich Büro mit einer Möglichkeit, auch dort wohnen zu dürfen.
Das ist eben auch das, was gesellschaftlich sich ja gewandelt hat. Architekten haben sich ständig den Kopf darüber zerbrochen, wie man das wieder zusammendenken kann. Und hier war das zum ersten Mal vom Senat, von der Bauverwaltung eigentlich gewünscht, dass man Wohnen und Arbeiten zusammendenkt.
Also die haben für diese Konzeption der Doppelnutzung auch die Unterstützung des Senats. Das macht ja auch Sinn in einer Stadt, in der ja der Wohnraum rarer wird, dass man eben diesen Raum besser nutzt und nicht ständig leer stehen lässt. Das ist im Grunde genommen, habe ich mir gedacht, so ein bisschen dasselbe Prinzip wie beim Carsharing. Also einfach eine effizientere Nutzung von Ressourcen. Und mittlerweile ist ja auch viel Arbeit da, die eben nicht laut und nicht schmutzig ist oder auch gar nicht unbedingt so ein ganz spezifisches Setting braucht. Ich finde, das ist ein eigentlich richtig gutes Experiment.
Tja, für dich als Gast vielleicht, aber wie sieht das für die Mitarbeiter aus? Wie finden die das denn, bei ihrem Chef zu Hause zu arbeiten? Also da kann ja auch der ein oder andere das Gefühl haben, dass das vielleicht zu nah ist.
Ja, das habe ich Sie natürlich auch gefragt. Erstmal gibt es da so Kernarbeitszeiten. Wochentag sind die immer von 10 bis 19 Uhr. Da ist quasi die Redaktion offen. Und dann ist es so, dass offenbar die Chefs sowieso immer länger da sitzen als ihre Mitarbeiter. Also, dass sich das ganz natürlich fügt und es da nicht so ein komisches Gefälle gibt von Chefs, die zu Hause rumlümmeln und die Mitarbeiter, die daneben anschuften müssen. Gut gefällt den Mitarbeitern offensichtlich in jedem Fall, dass es unterschiedliche Arbeitssituationen gibt, also gemütlichere Räume mit Sofas und Sesseln, aber auch eben solche mit so ganz klassischen Arbeitstischen.
Ich glaube, der größte Vorteil ist, dass man sich, je nachdem, was man tut, zurückziehen kann oder im Team sitzen kann. Das empfinde ich als sehr angenehm und eben auch unterschiedliche Situationen zu haben, nicht nur einen Tisch, sondern eben einmal eine Couch oder eine zurückgezogene Ecke, in die man dann gehen kann.
Es ist ja so, dass heutzutage alle von Homeoffice und irgendwelchen Modellen, Arbeitsmodellen sprechen, die einen eigentlich aus dem klassischen Büro wegführen. Und ich habe schon das Gefühl, dass wenn das Umfeld attraktiver wird, man lieber zur Arbeit kommt.
Ja, die klingen jetzt alle ganz begeistert, aber was sollen die auch sagen, die Armen, wenn du sie vor den Augen ihres Chefs interviewst? Hat denn keiner von denen mal davon geredet, dass sie auch das Gefühl haben, dass da vielleicht auch eine private Grenze überschritten wird?
Naja, also erstmal finden die das, glaube ich, architektonisch einfach schon ziemlich inspirierend und dann halten die sich eben an diese Zeiten. Und wenn die Türen zu diesem Patioraum zu sind, dann machen die eben auch nicht auf. Die Redaktionsräume, die sind ja miteinander verbunden, auch so, dass wenn die Türen zu sind, die untereinander kommunizieren können. Das ist also kein Problem und ansonsten richten die sich eben so ein, wie sie das für richtig halten und das scheint schon zu funktionieren.
Ich würde jetzt auch nicht selber auf die Idee kommen, hier am Wochenende, also vor allem nicht unangemeldet, hier aufzutauchen.
Also ich nehme immer so viel Rücksicht, dass ich selbst mich nicht gestört fühlen würde.
Im Hinterkopf habe ich hier schon das Bewusstsein, dass ich mich so in den Räumen unserer Chefs bewege. Also zum Beispiel, ja, ich hatte so eine Situation, ich hatte irgendwie so, oh, aus Versehen ein bisschen Dreck an den Schuhen mit in die Wohnung gebracht. Dann es fühlt sich schon anders an als jetzt vorher in den Büroräumen, die jetzt einfach, ja, so ein, ja, öffentlicher geteilter Raum war.
Ja, was ich lustig fand, war dann aber auch, dass es selbst bei diesen sehr ästhetisch orientierten Menschen mit so einem großen Willen zur Flexibilität dann offenbar doch so eine Sehnsucht danach gibt, sich vielleicht doch mal in einem Büro ein bisschen einzurichten. Das kann man natürlich in einem Büro, das gleichzeitig die Wohnung von anderen ist, noch viel weniger als sonst.
Es ist schon so, dass es kein Büro ist, wo man seine persönlichen Sachen mitbringt. Ich kann hier jetzt nicht meinen...
Ach, die Topfpflanze.
Ja, oder das Bild meiner Katze hier auf den Tisch stellen, weil es gibt ja gar keine fixen Plätze. Also das ist schon ein Unterschied vielleicht.
Vermissen Sie das?
Ich hatte das tatsächlich noch nie, aber also die Idee davon schon.
Also keine Katzenfotos und Topfpflanzen auf den Schreibtischen, wenn das Büro in der Privatwohnung des Chefs ist. Katja Bigalke hat für die Echtzeit über dieses ziemlich avantgardistische Konzept berichtet, das bei den Mitarbeitern einer Architekturzeitschrift aber ganz gut zu funktionieren scheint. Ob man so ein flexibles Konzept auch auf andere Branchen übertragen kann, das haben wir mal auf der Straße nachgefragt.
Zu meinem Chef nach Hause zu gehen? Ja, könnte ich mir vorstellen. Wenn er ein schönes Zuhause hat, warum nicht?
Klar, ja, würde ich gerne machen. Es gibt wahrscheinlich bessere Kaffee als bei der Arbeit. Von daher würde ich das machen, ja.
Es käme auf den Chef an.
Also ich bin der Meinung, dass es gut ist, wenn das in Anführung auf neutralem Boden stattfindet. Nicht dort, wo jemand in Anführung, Abführung das Hausrecht hat. Nicht dort, wo jemand die Spielregeln für gewöhnlich diktiert.
Also ich könnte mir das schon gut vorstellen, schön durchgefüttert zu werden und so während der Arbeit, warum nicht, gerne.
Ja, das wäre natürlich toll, geteilte Ansichten. Katja, jetzt mal die Frage an dich, was wäre dir lieber, dass du im Büro deines Chefs arbeitest oder dass wir bei dir in der Wohnung arbeiten?
Ich glaube, ich würde lieber im Büro meines Chefs arbeiten als umgekehrt.
Das würde ich auch machen. Katja, danke, dass du da warst.
Ja, nicht zu danken.